NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen. Auf der Suche nach dem Vater dürfen Kinder die Wahrheit erzwingen. Das ist das Thema unserer Redezeit heute Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Kinder können einen Mann, von dem sie annehmen, dass er ihr außerehelicher Vater ist, nicht zu einem Abstammungstest zwingen, wenn der es nicht will. So lautet ein Urteil, das das Bundesverfassungsgericht gestern verkündet hat und das als hoch umstritten gilt. Das Gericht stellt damit nämlich die Persönlichkeitsrechte potenzieller Väter über das Informationsbedürfnis der Kinder, sagen Kritiker. Ist das gerecht? Passt der Spruch der Richter noch in unsere heutige Gesellschaft? Und warum ist es selbst Menschen in fortgeschrittenem Alter noch so wichtig zu wissen, wer ihr leiblicher Vater ist? Darüber, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir heute Abend in der Redezeit diskutieren, mit Ihnen und mit den Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777, 08 dreimal die 0 441777. Oder machen Sie im Internet mit. Sie finden uns dort unter ndr.de/redezeit, müssen dann das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns eine E-Mail schicken. Seit Jahrtausenden definieren die Menschen ihre Persönlichkeit auch über ihre Abstammung. Mutter und Vater, Großeltern und Ahnen prägen die eigene Identität. Nicht zu wissen, wer die eigentlichen Eltern sind, das beunruhigt viele Menschen, stürzt manche sogar in eine Lebenskrise. Aber ist diese Erkenntnis in unserer modernen Gesellschaft mit ihren Patchwork-Familien und vernetzten Freundeskreisen überhaupt noch von so großer Bedeutung? Ist das Wissen um den biologischen Vater wirklich so entscheidend, um ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln zu können? Was meinen Sie? Machen Sie mit bei der NDR-Info-Redezeit. Hier noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer 08000 441777. Berechtigtes Interesse oder eher bedeutungslose Neugier? Silvia Buckel hat junge Leute auf der Straße gefragt, wie wichtig ist es aus ihrer Sicht zu wissen, wer der eigene Vater ist.
Ich finde es sehr wichtig zu wissen, woher man abstammt, da das zur eigenen Identitätsfindung, glaube ich, schon grundsätzlich ist. Jeder hat ein Recht darauf zu wissen, wo er herkommt. Also wenn die Eltern es auch wissen. Es kann ja auch mal sein, dass man selber nicht genau sicher ist, woher das Kind stammt. Aber es einfach mit Wissen zu verschweigen, finde ich nicht fair.
Mancher leidet sein Leben lang daran. Ich habe gehört von vielen Fällen, dass das ein Lebensthema ist, ne? Die haben Störungen, also Identitätsstörungen und sowas.
Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass jemand es nicht wusste und es sehr spät erfahren hat. Also ich weiß, dass derjenige, der gesagt hat, ich möchte ihn gar nicht kennenlernen, das interessiert mich nicht, denn der hat mich ja auch nicht akzeptiert oder nicht gewollt.
Also ich glaube schon, dass man sich den Menschen nochmal anguckt und dass man irgendwie halt einfach guckt, so wie ist der so, was habe ich von dem? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da sich so auf die Suche begibt und dass man es auch irgendwie ganz gern wissen möchte für sich. Also es ist natürlich sehr schwer, wenn derjenige keinen Kontakt möchte.
Man muss halt einen Weg finden, damit umzugehen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, die Wahrheit zu wissen.
Jeder Mensch hat Recht auf Wahrheit, auch wenn sie schmerzlich ist.
Es kommt darauf an, wurde das Kind über eine Samenbank gezeugt oder hat er sich aus dem Staub gemacht? Wenn es das Erstere ist, dann wäre die Privatsphäre des Mannes zu schützen. Beim zweiten Fall würde ich sagen, hat das Kind schon ein Recht zu erfahren, wer der Vater ist.
Für das Kind ist es wichtiger, dass es bei netten, freundlichen Eltern aufwächst, egal ob das die leiblichen sind oder nicht.
Sind die sozialen Eltern also wichtiger als die biologischen? Oder geht beim Thema Vaterschaft die Aufklärung in jedem Fall vor? Oder gefährdet die Suche von einem Adoptiv- oder sogenannten Kuckuckskind nach dem biologischen Erzeuger möglicherweise die Existenz der Männer und ihrer Familien? Was meinen Sie? Hier noch einmal unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08000 441777. In einem Studio des Hessischen Rundfunks in Frankfurt begrüße ich die Rechtsanwältin und Professorin Angelika Nake. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Frau Nake, Sie sind Spezialistin auf dem Gebiet des Familienrechts. Lassen Sie uns zunächst noch einmal auf das gestrige Urteil gucken. Auf den ersten Blick sieht ja der verhandelte Fall in Karlsruhe wie ein spezieller Einzelfall aus. Warum ist der Spruch des Bundesverfassungsgerichts in dieser Sache trotzdem so bedeutsam?
Es ist natürlich ein bisschen ein Spezialfall, weil es schon mal ein Verfahren gegeben hat. Die Mutter, also die Tochter hat ja schon mal eine Klage eingereicht über die Mutter damals, als sie noch minderjährig war, auf Feststellung der Vaterschaft. Und zwar nach diesem 1600d. Danach kann man die Vaterschaft feststellen, wenn man keinen rechtlichen Vater hat. Dieses Verfahren ist aber damals nach den damaligen wissenschaftlichen Voraussetzungen begutachtet worden. Das heißt, es ist kein DNA-Test gemacht worden, sondern man hat nach Blut geguckt, nach Physiognomie, also ob die sich ähnlich sehen. Das ist kein Test nach heutigen wissenschaftlichen Standards. Und damit wurde aber dieses Verfahren quasi verbraucht. Das ist rechtskräftig und nach diesem Verfahren kann man keine Klage mehr einreichen. Und daraufhin hat sie dann versucht, nach 1598a, das ist das Verfahren, was eingeführt worden ist, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, heimliche Vaterschaftstests können nicht einfach so passieren, das ist gesetzeswidrig und der Gesetzgeber muss dafür ein Verfahren einführen, dass Väter die Vaterschaft klären können ohne Statusänderung. Ohne Statusänderung heißt, ich weiß einfach nur, ich bin der Vater, ich bin aber nicht zu Unterhalt verpflichtet, ich bin nicht zu Umgang verpflichtet und zu gar nichts. Und da kommt dann aber auch die Regelung oder beziehungsweise die Positionierung, die das Bundesverfassungsgericht ein bisschen überraschend eingenommen hat, nämlich, dass Kinder das eben nicht dürfen. Das Verfassungsgericht hat auch gesagt, es sieht nicht so richtig ein, warum ein Kind eigentlich die Abstammung einfach nur klären will, ohne feststellen zu lassen, dass der Vater auch unterhaltsverpflichtet ist. Also den Unterschied, warum Väter das klären lassen müssen können oder die Kinder nicht, kann man schwierig erkennen. Aber klipp und klar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Regelungen sind so in Ordnung. Und ein Kind kann quasi mit einem rechtlichen Vater keinen anderen feststellen lassen. Das ist die Auswirkung dieses Urteils.
Wenn man jetzt auf diesen sehr speziellen Prozessverfahrensanteil guckt und mal versucht, das zu übertragen auf die Situation von Kindern, die wissen oder glauben zu wissen, dass sie ihren wirklichen Vater noch nicht kennen und nur einen Verdacht haben, erschwert es tatsächlich jetzt für alle die Suche oder können die sich nicht auf dieses klassische Recht berufen und sagen, okay, ich lasse das feststellen, die Rechtsfolgen so mit Unterhalt und später Erbrecht, das kriege ich dann ja auch mit. Ich kann mich dann mit meinem potenziellen Vater ja immer noch darauf einigen, dass ich darauf verzichte.
Ohne Vater, also was möglich ist, ist, dass man die Vaterschaft anficht. Wenn ich einen rechtlichen Vater habe, also entweder der Mann, der mit meiner Mutter verheiratet ist, oder der Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat, muss ich erst quasi diese Vaterschaft anfechten und diese Vaterschaft vernichten. Dann kann ich tatsächlich feststellen lassen, weil dann habe ich ja keinen Vater mehr, dann kann ich feststellen lassen, dass jemand anderer mein Vater ist. Das geht aber eben nur mit diesem statusverändernden Verfahren, in dem dann der Vater alle Pflichten hat. Unterhalt, Erbrecht und was auch immer. Und das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, geht nicht nur im Klärungsverfahren. Ich kann das nicht machen, weil ich einfach nur wissen will, ob er der Vater ist, lass aber bei dem anderen Vater quasi die rechtlichen Verpflichtungen.
Okay, wir halten fest, es ist tatsächlich eine Erschwernis für die Kinder und das könnte eben auch Auswirkungen haben für die, die noch suchen. Unser zweiter Gast heute Abend, das ist Ursula Kodjo. Sie ist Psychologin, Sozialpädagogin, Familientherapeutin und Mediatorin und sie ist uns aus einem Studio des Südwestrundfunks in Freiburg zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Kodjo, ein junger Mann, der nach jahrelanger Suche endlich seinen leiblichen Vater gefunden hatte, hat in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vor ein paar Tagen gesagt, es war so, als wenn ein Stein, den ich jahrelang mit mir herumgetragen habe, von mir abfällt. Ist es für die eigene Identität wirklich so wichtig, die biologischen Eltern zu kennen?
Es kann sehr wichtig sein. Ich denke, auch hier ist das Erleben der Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt sicherlich Männer und Frauen, denen das nicht wichtig ist. Das sind vor allem diejenigen, die in einer Familie leben mit einem sozialen Vater. Und ich denke, das sind auch die, die sehr früh erfahren haben, dass es noch einen anderen Vater gibt, der aber in ihrem Leben nie eine Rolle gespielt hat. Die haben kein großes Interesse, den biologischen Vater zu finden. Es gibt Menschen, die sind neugierig, die wollen wissen, also die Frage, die Grundfrage ist, wer bin ich, von wem stamme ich ab, wer ist das, habe ich Eigenschaften dieses Menschen, sehe ich ihm ähnlich, habe ich Begabungen, vielleicht auch habe ich Erkrankungen von ihm. Sie wollen es einfach wissen und für die ist es relativ wichtig. Es ist aber hauptsächlich Neugier, die sie dazu treibt. Dann gibt es die Gruppe der Menschen, zu denen sicherlich ihr junger Mann gehört, die ein tiefes Bedürfnis danach haben, zu erfahren, wo sie herkommen, zu erfahren, von wem sie ihre biologisch-genetische Ausstattung haben, vielleicht auch zu erfahren, etwas über die Generationskette, deren jüngstes Glied sie sind, und die sich nicht ganz empfinden. Ich hatte eine junge Frau in der Praxis, der ging es ähnlich wie diesem jungen Mann. Sie hat berichtet, dass sie nach jahrelanger Suche nach ihrem Vater, als sie ihn gefunden hat, sich zum ersten Mal als ganz erlebte. So als habe sie die zweite Hälfte ihrer Identität endlich gefunden. Und sie sagt, es war ein völlig anderes Lebensgefühl.
Was macht denn den Unterschied aus zwischen diesen beiden Typen von Menschen? Den einen, die das kaum interessiert, und den anderen, für die das so essentiell wichtig ist?
Vielleicht ist es die eigene Identität, dass sie nicht so stabil ist. Identität ist ein lebenslanger Entwicklungsprozess. Wir erleben uns selbst, wie wir sind, wer bin ich, wie sehe ich mich, und wir fragen uns, wie sehen mich die anderen. Dann geht es darum, welchen Platz habe ich in der Gesellschaft. Diese Fragen treiben uns um ein Leben lang. Und wenn der eigene biografische oder familiäre Hintergrund nicht so stabil ist, dass ich für meine Identität, für das Wissen darum, wer bin ich, einfach meine ganze Geschichte kennen möchte, dann kann es natürlich sehr wichtig werden, diese eigenen Wurzeln zu kennen.
Vielen Dank. Als dritten Experten in der heutigen Redezeit begrüße ich den Entwicklungspsychologen und Familienforscher Professor Vassilios Phtenakis. Er sitzt in München in einem Studio des Bayerischen Rundfunks. Schönen guten Abend auch an Sie.
Guten Abend.
Herr Phtenakis, den eigenen Vater benennen zu können, das war ja bis in die jüngere Vergangenheit hinein immer noch eine Voraussetzung dafür, gesellschaftlich voll anerkannt zu werden. Und das hat sicherlich auch für viele Menschen dazu beigetragen, dass sie diese Suche überhaupt begonnen haben. Würden Sie sagen, dass Menschen, die ihren Erzeuger nicht kennen, auch heute noch Nachteile befürchten müssen, vielleicht subtilere als früher, aber dass man da Kind ohne den wirklichen Vater immer noch Probleme hat?
Also wir wissen ja sehr viel aus der Adoptionsforschung, dass Kinder, die inkognito adoptiert wurden, dennoch in der Pubertät mit der Suche nach ihrem Vater beginnen. Das heißt, dieses Bild, das kulturelle Bild eines biologischen Vaters, scheint konstituent zu sein für die Entwicklung eines Kindes generell und, wie meine Kollegin vorher gesagt hat, für die Identitätsentwicklung. Wenn man die Identitätsentwicklung nicht als ein Persönlichkeitsmerkmal auffasst, sondern als einen sozialen Prozess, der konstruiert wird von dem Kind und anderen signifikanten Personen, wie in diesem Fall mit dem Vater, der Mutter und verwandte Personen, dann ist das etwas, was nicht einmal hergestellt wird, sondern lebenslang, wie auch erwähnt wurde, aufs Neue strukturiert und restrukturiert wird. Und wir wissen aus der Familienforschung, dass diese Restrukturierungsprozesse der Identität vor allem dann stattfinden, wenn das Kind selbst eine Übergangsphase bewältigt. Wenn jemand zum Beispiel zum Vater wird, dann beginnt er auch das Bedürfnis stark zu spüren, den eigenen Vater, seine Beziehung zum eigenen Vater zu verstehen, nach ihm zu suchen. Und das ist natürlich ein Prozess, der lebenslang andauern kann. Aber er ist konstituent nicht nur für die Identitätsentwicklung, sondern für die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit eines Kindes.
Und die gesellschaftlichen Veränderungen so der letzten Jahrzehnte machen da, wenn ich Sie richtig verstehe, kaum einen Unterschied.
Sie machen einen Unterschied dahingehend, dass die verschiedenen Beziehungen, die parallel existieren können, die Beziehung zum biologischen Elternteil, die Beziehung zu einem Stiefelternteil, als unterschiedliche Qualitäten wahrgenommen werden und wenn sie nicht in ein konkurrierendes Verhältnis eintreten, sogar zur Bereicherung dieses Kindes beitragen können.
Gut, also es gibt auch positive Aspekte. Wir haben eine Hörerin, die angerufen hat, Nadine Kleinen aus Recklinghausen. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich wurde mit 2 Jahren oder mit fast 2 Jahren adoptiert. Wir waren 4 leibliche Geschwister. Wir sind alle in verschiedene Adoptivfamilien vermittelt worden. Mich persönlich haben meine leiblichen Eltern nicht interessiert, aber ich habe eine Zwillingsschwester, die Jasmin, und die ist ja auch in eine andere Familie gekommen als ich. Und die hat sich mit 18 so auf die Suche nach unserer leiblichen Eltern gemacht und hat zu denen auch Kontakt aufgenommen. Sie hat sie halt also wirklich getroffen und das habe ich mich nicht getraut. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Man hätte auch Kontakt übers Jugendamt aufnehmen können, aber sie hat das halt ohne Jugendamt gemacht. Sie ist da einfach hingegangen.
Habe ich das richtig verstanden? Sie sind auch ganz dankbar, dass Ihre Schwester das dann angefangen hat. Also so weit interessierte sie es schon, oder?
Also, was heißt dankbar? Also, ich wusste auch schon früher von meinen Eltern, dass ich adoptiert bin und wie meine leiblichen Eltern hießen. Und dankbar kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich fand das schon sehr mutig, ganz ehrlich gesagt, weil ich mich halt nicht getraut habe. Und ich hätte aus einem einzigen Grund, hätte ich meine leiblichen Eltern gerne getroffen. Die sind 2007 gestorben, aber das ist, ja, ich sag mal, für mich so, wie als wenn irgendein Promi stirbt oder so. Und ich hätte eigentlich nur gewusst gerne von denen persönlich, warum waren sie überfordert? Sie hatten einen älteren Sohn auch noch gehabt, dann und Zwillinge und waren überfordert. Und später haben sie dann wieder ein Kind gekriegt. Das ist das, was ich gerne mal gefragt hätte.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Ihre Zwillingsschwester die Eltern dann tatsächlich auch getroffen hat? Und was hat das für Sie bedeutet?
Sie hat mit denen persönlichen Kontakt aufgenommen. Sie hat mit denen geredet.
Ja, und hat sie Ihnen dann später erzählt, was das für Sie ausgemacht hat, was sie dabei empfunden hat und ob das Ihr Leben vielleicht verändert hat hinterher?
Ihr Leben in dem Sinne verändert, kann ich jetzt nicht sagen. Aber sie fand das schon ganz gut, dass sie getroffen hat. Das war, glaube ich, auch nur 1 oder 2 Mal. Sie hat sie halt kurz, sie hat sie irgendwie mit 18 getroffen, und um halt auch rauszukriegen, wer das ist. Und was ich merkwürdig finde, ist, dass sie sagt, unsere leiblichen Eltern hätten uns geliebt. Aber da frage ich mich, warum geben Eltern, die ihr Kind lieben, ein Kind ab?
Glaube ich, eine sehr zentrale Frage für alle betroffenen Kinder. Ursula Kodjo als Psychologin und Familientherapeutin, da haben wir jetzt die beiden Typen, glaube ich, von Kindern, die Sie vorhin auch geschildert haben. Die einen, die da sehr zurückhaltend mit umgehen, und die anderen sehr offensiv, oder?
Und sogar Zwillinge.
Ja.
Guten Abend, Frau Kleinen.
Guten Abend.
Wenn ich Sie richtig gehört habe, dann war dieser mutige Akt Ihrer Schwester für Sie bedrohlich. Obwohl Sie gerne herausfinden wollten, warum haben unsere Eltern uns weggegeben, vielleicht könnte es sein, dass Sie Angst hatten vor der Antwort.
Schwer zu beantworten.
Es ist schwer zu beantworten.
Ich habe früher halt so anders auch gedacht, sag ich mal, als jetzt. Früher habe ich gedacht, Eltern geben ihr Kind weg, Rabeneltern, Punkt. So. Mhm. Und erst später habe ich mir eigentlich mal richtig so drüber, ist mir bewusst geworden, dass das auch halt sein kann, wegen der Überforderung und so. Wie gesagt, sie waren überfordert. Nur ich frage mich, warum kriegt man Kinder, wenn man mit Kindern überfordert ist?
Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass Ihre Eltern Sie sehr geliebt haben und dass Sie wollten, dass es Ihnen in einer anderen Familie wirklich gut geht.
Also ich weiß nicht, ob es Liebe ist, wenn die Kinder unterernährt sind und nicht zu essen haben und verlaust sind. Ich weiß nicht, ob das wirklich Liebe ist. Also in meiner jetzigen Familie kriege ich aber dann 200% Liebe, ganz ehrlich.
Ja, das spricht natürlich für totale Überforderung der Eltern und für ihre, sie waren nicht in der Lage, sie konnten nicht für die Kinder sorgen. Weder offensichtlich, weder für ihr leibliches Wohl und sicherlich auch nicht für ihre anderen Bedürfnisse, eine Bindung zu den Kindern herzustellen. Insofern war es sicher gut für die Entwicklung, für ihre Entwicklung und die ihrer Geschwister, dass sie in Adoptivfamilien kamen.
Ja.
Ich denke, es ist schmerzlich, aber wenn Sie das vielleicht aus dem Jugendamtsbericht wissen, in welchem Zustand Sie zu den Adoptiveltern kamen, könnte es für Sie leichter sein.
Ja, ich weiß, welcher Zustand das war. Mhm. Beziehungsweise ich bin ja aus der leiblichen Familie rausgekommen und bin ja erstmal im Krankenhaus gelandet dann.
Ja.
Und danach bin ich jetzt zu meinen Eltern, also meine Adoptiveltern, das sind meine Eltern für mich, das ist halt so vermittelt worden und in dem Zustand war ich natürlich dann wieder mehr oder weniger heile, sag ich mal.
Frau Klein, Frau Kodjo, wir erkennen ganz deutlich, das haben Sie auch gesagt, Frau Kodjo, das war ein Überforderungssyndrom. Wir werden jetzt diese einzelnen Umstände natürlich hier jetzt nicht klären können.
Ja.
Ich glaube aber, es ist ein sehr, sehr eindrucksvolle Biografie, die Sie da schildern, Frau Klein.
Ja.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Anruf und würde ganz gerne die nächste Hörerin zu Wort kommen lassen. Das ist Frau Dr. Christine Schwintek. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich bin sehr interessiert an dem Thema, denn ich habe etwa 20 Jahre lang Adoptionsforschung gemacht und in dem Bereich habe ich für Adoptierte und mit ihnen nach ihren Eltern gesucht, und zwar innerhalb Deutschlands und Adoptierte, die in die USA vermittelt wurden, beziehungsweise deren Väter in die USA zurückgingen und die hier vermittelt wurden zur Adoption. Ich habe etwa 200 Suchen begleitet, von denen viele erfolgreich waren. Das, was am dringendsten war und was jetzt auch diese Sendezeit bei Ihnen ausmacht, diese Redezeit, das ist wirklich das unglaubliche Bedürfnis zu wissen, woher ich komme. Und es ist noch eine andere Sache, die immer unterschlagen wird oder die vergessen wird, wenn es um Identitätsfindung geht. Also Identität ist nicht nur das Wissen, woher ich komme, wer meine Eltern sind, sondern speziell beim Thema Adoption oder auch nicht ähnliche Väter, die sich nicht zu erkennen geben. Es ist vor allem die Frage, warum ist am Anfang meines Lebens das große Nein zu mir gesagt worden? Und das ist so interessant bei der Adoption. Die Kinder haben oft Glück, in eine andere Familie zu kommen, im materiellen Bereich. Und alle sagen, sie haben es wunderbar getroffen und sie haben beste Chancen. Aber für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Erwachsenen bis ins Alter von 50 Jahren steht im Vordergrund, warum bin ich am Anfang meines Lebens derart abgelehnt worden? Und das ist ein ganz großer Bereich der Identitätsbildung und nicht nur das Wissen, wie hat mein Vater ausgesehen.
Ich würde die Frage oder diese Erfahrung, die Sie gegeben haben, ganz gerne mal an Angelika Nake weitergeben.
Ja.
Ist das eigentlich eine Unterstützung der Position zu sagen, es muss eigentlich dieses Recht, dieser Anspruch der Kinder eigentlich sehr deutlich über diesem Schutzrecht der Väter oder der potenziellen Väter stehen?
Ich sehe das. Ich sehe das ganz genauso wie die Frau Dr. Schwintek und ich muss auch sagen, also so wie es für mich sich angehört hat, ist das eigentlich auch das Problem von der Frau Kleinen, nämlich die Frage, warum haben mich meine Eltern abgegeben? Das ist doch die Frage, die sich stellen. Die Frage, warum war ich nicht liebenswert? Das, was uns im Leben stabil hält, das ist ja das Wissen, dass uns zwei Menschen immer lieben werden. Das ist ja das, was den Menschen stabil in seiner Persönlichkeit macht, nämlich die Eltern. Diese Stabilität ist in der Adoption natürlich gleich von Anfang an gekippt. Die Frage, warum war ich nicht liebenswert, liegt es an mir? Kinder beziehen ja häufig solche Situationen auch auf sich. Und deswegen wollen die das auch häufig wissen, warum. Und ich denke, bei der Frau Kleinen habe ich eben rausgehört, dass die Eltern sie wohl eher nicht freiwillig abgegeben haben, sondern es hört sich für mich danach an, als ob sie eher vom Jugendamt quasi herausgenommen worden sind. Und wenn es nicht so war, dann haben die Eltern zumindest für sich erkannt, dass sie das Kind nicht versorgen können. Und das ist wichtig.
Der wesentliche Punkt, gerade wenn zum Beispiel Adoptierte erfahren, meine Eltern konnten es nicht, die haben es einfach nicht geschafft, weil aus materiellen Gründen oder psychischen Gründen oder kranken Gründen. Wenn sie aber zum Beispiel hören, das Jugendamt hat die Kinder rausgenommen, dann sind die Eltern sozusagen ja in ihren Augen entlastet. Ja. Dann ist auch nicht dieses große Nein und es ist nicht diese unglaubliche lebenslange Kränkung, ich bin am Anfang meines Lebens fortgegeben worden und ich bin nicht behalten worden, weil, wie Sie ja eben sagten, ich nicht liebenswert genug war. Ich würde gern noch mal einen Aspekt ganz kurz einbringen, wenn ich darf. Ich habe, und das betraf vor allem Männer haben sehr viel seltener gesucht, also adoptierte Männer, als adoptierte Frauen. Das war etwa 10-9.
Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, das ist eine emotionale Sache. Und ich habe auch festgestellt, dass Männer, das kann ich so pauschal sagen, und ich weiß, dass andere Kollegen das ähnlich gefunden haben, Männer sind unglaublich mehr gekränkt, wirklich tief gekränkt darüber, dass man sie mal abgegeben hat. Die Erklärung dafür, die sehe ich darin, dass junge Frauen, also sagen wir 25, 30-jährige Frauen, die wissen sehr genau, wie schwer es ist mit Verhütung, mit der permanenten Angst, schwanger zu werden. Das war ja damals noch viel schlimmer als heute. Und die verzeihen ihren Müttern eher, dass sie mit ihnen schwanger wurden, dass sie nicht behalten konnten. Männer sagen wirklich wörtlich, so schlimm kann es einer Frau nicht gehen, dass sie ihr Kind weggibt. Also das ist eine unglaublich tiefe Kränkung. Aber was Männer noch sehr viel stärker treibt zur Suche, das ist die Zukunft. Ich habe eine ganze Reihe Männer erlebt, die deswegen suchen wollten, also Männer suchen vor allem ja ihre Väter, während Frauen erstmal ihre Mütter suchen und über die Mütter dann die Väter, dass Männer gesagt haben, ich will heiraten, ich weiß überhaupt nicht, was ich meiner Frau anbiete, ich weiß überhaupt nicht, was ich in die Familie einbringe, ich traue mich nicht zu heiraten, weil ich nicht sagen kann, wer ich bin, wohin ich gehe, welches meine Gene sind, welche Krankheiten. Also eine ganz tiefe Verunsicherung neben dieser unglaublichen Kränkung abgelehnt worden zu sein.
Frau Schwinteck, das würde ich jetzt ganz gerne nochmal, weil wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, die Väter, die man nicht kennt und jetzt ganz speziell deren Söhne oder potenziellen Söhne nochmal Vassilios Ftenakis fragen. Ja. Sie haben das vorhin schon mal angedeutet, dass das ja ein permanenter Prozess über das ganze Leben ist, diese Identitätsfindung. Und wie weit ist sozusagen das fehlende Rollenmodell des biologischen Vaters für solche Söhne von großer Bedeutung? Und kann das nicht auch ein sozialer Vater übernehmen, so eine Rolle?
Natürlich kann das der soziale Vater teilweise oder größtenteils übernehmen. Aber wir wachsen mal in einem sozialen, kulturellen Kontext, in dem die Rollen definiert sind, verankert sind. Und die sind auch konstituent dann für die Entwicklung der eigenen Rollen. Und wenn man die Forschung, die Vaterforschung berücksichtigt und der Frage nachgeht, was die Nichtverfügbarkeit eines Vaters an Problemen aufwirft, dann kann man eine einsemestrige Vorlesung damit gestalten.
Das sollten wir besser jetzt
aber
nicht tun.
Aber das werden wir heute Abend sicherlich vermeiden. Aber lassen Sie mich doch den Zusammenhang jetzt zwischen dem, was gesagt wurde, und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts herstellen. Sowohl die Erkenntnisse meiner Kollegin Dr. Schwinteck als auch diese eindrucksvolle individuelle Fall von Frau Klein zeigt die Belastungen, die Herausforderungen, denen Kinder generell ausgesetzt sind. Dies scheint das Bundesverfassungsgericht nicht gewichtet zu haben. Das Urteil wird geleitet aus einer rechtlichen und aus einer Erwachsenenperspektive heraus. Und was mich überrascht ist, dass das Bundesverfassungsgericht mindestens nicht die Prüfung des Einzelfalles zugelassen hat. Das hätte ja viele Argumente, speziell in diesem Fall, über den das Bundesverfassungsgericht zu urteilen hätte, dass es in diesem Fall nicht ins Blaue hinein operiert würde, sondern dass man hier konkrete Argumente und Anhaltspunkte hat, dass möglicherweise dieser 90-Jährige doch der Vater für diese Tochter sei. Und wenn das so ist, dann sollte schon das Bundesverfassungsgericht mindestens die Prüfung des Einzelfalles zulassen, wenn es begründete Argumente dafür sprechen. Dass es nicht passiert ist, das halte ich also für höchst bedenklich.
Blockiert die Justiz also die Suche nach den leiblichen Vätern? Beteiligen Sie sich doch an unserer Diskussion heute Abend in der NDR-Info-Redezeit. Ich sage nochmal unsere Telefonnummer, die ist kostenfrei für Sie. 08000 441777, 08000 441777. Mails haben wir auch bekommen. Einmal von Erika Best aus Bremen. Dann sie schreibt, dass es ganz wichtig ist, dass Kindern auch von ihren sozialen Eltern die Informationen bekommen, wer ihre leiblichen Eltern sind, und schreibt dann, ein Kind merkt, wenn etwas nicht stimmt. Wichtig ist deswegen die Ehrlichkeit und der Umgang damit. Wenn es ein Geheimnis bleibt, dann begleitet dieses Thema den Betroffenen ein Leben lang. Und geschrieben hat uns auch Irmeli Kearianen. Sie hat geschrieben, dass ein Mann aus ihrer Sicht in begründeten Fällen notfalls zum Vaterschaftstest gezwungen werden sollte, weil es für jeden Menschen ebenso wichtig ist zu wissen, wo seine oder ihre Wurzeln sind. Und das muss ihrer Meinung nach höher bewertet werden als die Persönlichkeitsrechte des Mannes, der als erwachsene Person gegebenenfalls seine Familie oder die Möglichkeiten, damit fertig zu werden, hat. Also Sie können sich auch per Mail an unserer Sendung beteiligen unter ndr.de/redezeit. Ich wollte noch mal die Frage dann auch an Frau Nake loswerden. Herr Ftenakis hat eben noch mal das Urteil, über das wir ja heute Abend auch sprechen, erwähnt. Eine Begründung, die man viel hört, ist, dass im Moment die Bundesregierung plant, das Recht in dieser Frage völlig zu verändern. Darauf hat das Bundesverfassungsgericht auch hingewiesen und wollte da wohl auch nicht zu sehr einschränkend tätig werden. Wird da in der juristischen Szene eigentlich schon drüber gesprochen, was da möglicherweise an Änderungen auf uns zukommt?
Der Justizminister hat gesagt, es wird keine Zwischenergebnisse geben, und das Abstammungsrecht wird, denke ich, jetzt nicht unbedingt in Bezug auf die Vaterschaftsanfechtung oder Vaterschaftsfeststellung verändert, sondern insbesondere in Bezug auf die Möglichkeit, die Vaterschaft festzustellen oder die Mutterschaft festzustellen in Bezug auf unsere moderne Reproduktionsmedizin. Weil der Bundesgerichtshof hat ja im Januar 2015 ein Urteil gefällt, in dem er gesagt hat, die Ärzte, die Reproduktionsmediziner, die Ärzte in der Samenbank, die müssen Auskunft darüber geben, wer der Samenspender war. Damit hat man natürlich, also das ist quasi eine Explosion im Abstammungsrecht, weil sich bisher der Samenspender ja immer auf die Anonymität verlassen konnte, die der Arzt ihm auch zugesichert hat. Die Samenspender, die spenden ja nicht Samen, weil sie hinterher sich Unterhaltsansprüchen gegenüber sehen wollen, sondern weil sie zumindest mal mit hehren Gründen eben sagen, wir möchten einer Familie quasi die Möglichkeit verschaffen, ein Kind zu bekommen. Das macht es wahnsinnig schwierig, weil wir quasi multiple Elternschaften haben. Bei uns in Deutschland ist beispielsweise die Leihmutterschaft verboten. Ich darf mir auch nicht von einer anderen Frau ein Ei einpflanzen lassen, obwohl es dann mein Kind ist, was ja in mir wächst und geboren wird. In anderen Ländern ist das möglich, sodass wir Kinder haben, die faktisch zwei biologische Mütter haben. Die Mutter, in der das Kind heranwächst und geboren wird, der zwar nicht die genetischen Anlagen zuzuordnen sind, aber so ein Wachstumsprozess erfolgt ja auch noch mit anderen Mitteln, außer mit den nackten Genen, sodass das Kind schon zum Teil auch von der Trägermutter abstammt. Das hat dann quasi zwei Mütter. Und das ist eine Situation, der wir uns im deutschen Recht gegenübersehen, weil die Frau natürlich, obwohl es in Deutschland verboten ist, nach Spanien gehen, in andere Länder gehen und es dort einfach passiert. Es gibt hier diese Kinder,
also
die quasi die zwei Mütter haben.
Und medizinische Möglichkeiten überschreiten längst sozusagen die juristischen Regelungen. Und das soll möglicherweise dann im kommenden Jahr, ist es ja angekündigt worden, verändert werden.
Das soll verändert werden.
Ich würde
da geht
gerne
es aber wahrscheinlich
Hörerin
nicht um
zu Wort
diese
kommen lassen. Frau Nake, wir kommen vielleicht auf diesen Punkt auch nochmal zurück. Karin Spielvogel hat uns angerufen. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich war so zwischendurch ein bisschen weggeschaltet, weil man mich reingelotst hat zu Ihnen. Ich möchte, bevor ich mein Statement abgebe, erstmal ganz kurz dazu Stellung nehmen. Es kann nicht sein und es ist nicht so, ich beziehe mich da auf eine Familientherapeutin. Ein Kind hat nie zwei Mütter. Ein Kind hat eine Mutter. Das ist die Mutter. Die Dame hat sich immer dagegen gewehrt. Es ist aber so, ich habe selber eine Pflegetochter, mein Schwiegersohn ist adoptiert, ich selbst hatte einen Stiefvater. Dass natürlich Mutterliebe universal ist. Ja? Ich kann als Frau eigentlich für alles, was schutzbedürftig ist, Mutterliebe empfinden. Das nur mal jetzt so. Warum ich bei Ihnen angerufen habe, ist, ich sage das jetzt leider mal so spontan, ich finde dieses Urteil wirklich ein Verbrechen an den Menschen, die da in Not geraten sind. Ich bin ganz erschüttert darüber, weil, wie gesagt, auch aus dieser Situation, aus der ich das schildere, weiß ich um diese Spannung, die dadurch entstehen.
Sagen Sie noch mal, Frau Spielvogel, was genau Sie machen mit Kindern und Eltern?
Naja, ich bin ausgebildet als Erzieherin, dann als Sozialpädagogin, aber die Praxis ist es, also dass ich als einen Stiefvater hatte, ich habe als 50-Jährige noch nach meinem Vater gesucht in der Firma, wie war mein Vater? Ich wollte etwas wissen, was, jetzt komme ich zu meinem Anruf, was mit meinen Wurzeln zu tun hat. Es geht nicht nur so sehr um den Vater oder die Mutter, es geht um die Wurzel. Und ein Punkt, der mir in dem Gespräch noch aufgefallen ist, es kann eine große Stärkung für mich jedenfalls bedeuten, wenn ich auf meine Mutter oder meinen Vater treffe, die mich weggegeben haben, dass ich dann auch in die Situation komme, sie auch abzulehnen. Ja, da entsteht dann so ein Ausgleich vielleicht. Also die Chance zu sagen, jetzt, ihr habt mich weggegeben, jetzt wende ich mich auch mal ab. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Der wichtigste Punkt ist für mich, ich möchte in Ihrer Diskussion oder ich für mich wegkommen, immer vom Kind zu reden. Es geht nicht um ein Kind, es geht um einen Menschen. Ja? Wenn wir von Kindern reden, sagen wir immer, ach, das Kind ja nur. Dann streichelt man dem Kind so ein bisschen über den Kopf, weil es keine Lobby hat. Es geht um eine Seele und um einen Sohn und eine Tochter. Und ich bin empört darüber, dass sich Männer einfach wegducken können, dass sie nicht Gesicht zeigen müssen. Die fliehen vom Unterhalt und sie fliehen davor, die Konsequenzen zu tragen. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Bild, was diese Menschen abgeben. Ja, ich danke Ihnen.
Tja,
das wollte
Dank.
Ich einfach mal loswerden. Ja.
Also Ihren zweiten Aspekt, den würde ich gerne noch mal aufgreifen. Ja. Ursula Kodjo fragen, Psychologin, Familientherapeutin, sehr stark in der Praxis verankert. Dieses, wenn man denn seinen Vater oder seine Eltern gefunden hat, die dann abzulehnen, ist das auch sozusagen so ein wichtiger Schritt, um die eigene Identität zu stabilisieren? Ist das so ein Prozess, der für das betroffene Kind, ich sage es jetzt doch mal so, eigentlich ganz heilsam ist?
Es ist eine Möglichkeit, was zurückzugeben. Eine Möglichkeit, vielleicht eine Möglichkeit, sich zu rächen für diese schmerzliche Zurückweisung, die der Mensch erfahren hat, für diese tiefe Kränkung. Sie wollten mich nicht, sie lehnen mich ab. Ich erfahre in der Arbeit mit Kindern, die abgelehnt wurden, arbeiten wir darauf hin, dass die Kinder emotional verstehen, spielerisch mit allen möglichen Mitteln, dass sie emotional verstehen, es gibt Eltern, die nicht lieben können. Sie können es einfach nicht. Und du bist ein ganz liebenswerter Junge, ein liebenswerter Mensch, ein kostbarer Mensch. Und deine Eltern konnten das nicht. Du bist liebenswert. Das ist ein langer Prozess. Und wenn Kinder das verinnerlichen und annehmen können und Verständnis dafür, für diese Unfähigkeit ihrer Eltern entwickeln können, geht es ihnen besser, dann sind sie etwas entlastet. Kinder haben eine eigene Logik, eine sehr überzeugende Logik. Sie sagen zum Beispiel, mein Vater kümmert sich nicht um mich, ich bin nicht wert, dass er sich um mich kümmert, ich bin nichts wert. Daher haben Kinder deren Vater sich nicht um sie kümmert, wie die Frau Spielvogel gerade gesagt hat, die sich davon machen.
Springen Sie ruhig rein, Frau Spielvogel.
Kinder oder diese jungen Menschen, das sind ja, die sind, also diese Menschen sind in der Phase der Kindheit, so möchte ich es sagen konkret. Die ziehen andere Schlussfolgerungen daraus. Wenn wir erwachsen geworden sind, in der Phase erwachsen und uns verlässt ein Mensch, dann sind wir in der Lage zu sagen, es lag nicht an mir, wir passten einfach nicht zueinander. Aber Menschen, die so jung sind in der Kindheit, ziehen andere Schlüsse daraus.
Von selbst, entschuldigen Sie, Sie haben recht, Frau Spielvogel, von selbst können die Kinder das nicht. Die Kinder können aber mit Unterstützung in Spieltherapie, mit sehr intensiver Zuwendung, auch durch einen Therapeuten, können Sie das auch annehmen?
Sie ändern das Bild, das sich in Ihnen entwickelt hat. Und darum geht es, die Bilder, die wir von unseren, den Menschen haben, die uns geboren haben, wir wollen dieses Bild kennenlernen.
Okay, ja? Frau Spielvogel, lassen Sie uns mal kurz innehalten, denn wir haben jetzt, kein Problem, bleiben Sie auch gerne in der Leitung, wir haben, vermute ich mal, sozusagen in Anführungsstrichen die andere Seite. Angerufen 08000 441777 hat Tom Lehmann aus Cuxhaven. Schönen guten Abend.
Ja. Abend.
Was haben Sie für eine Erfahrung gemacht?
Ja, ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass ich bin Vater vieler Kinder, wo auch die Mütter einfach nur gesagt haben, ich will gar keinen Mann dazu, ich will ein Kind. Und dann hatte ich mitbekommen, dass es in einem meiner Kinder sehr schlecht ging in der Familie, in der es lebte. Und dann bin ich zum Jugendamt gegangen und zum Gericht, habe gesagt, jetzt klage ich meine Vaterschaft ein, weil das wohl die einzige Möglichkeit gewesen wäre, um da was zu machen, um da positiv Einfluss nehmen zu können, jetzt ohne Polizei und Anzeigen und so weiter. Ne? Also um das wirklich auf einem netten Level zu halten. Und dann bin ich zu Gericht gegangen. Und dann habe ich da die Klage eingereicht und meinte die Rechtswesen, das ist ja mal selten, dass einer kommt und seine Vaterschaft einklagen will, sonst geht es immer andersrum. Naja, wollen wir mal gucken. Und dann nahmen sie das alles auf. Meinte, ja, jetzt zeige ich noch mal kurz dem Richter. Kam nach 5 Minuten wieder und sagte, nee, Ihre Klage wird nicht zugelassen. Das ist im deutschen Rechtssystem nicht vorgesehen. Es ist eben so, dass ich nicht klagen konnte, solange die Tochter bei dem sogenannten leiblichen Vater, der gar nicht leiblich ist,
aber also sie anerkannt hat als
der biologische Vater, der sie als Tochter anerkannt hat, da geht nichts. Und da habe ich erstmal da gesessen und habe gesagt, mit dem deutschen Rechtssystem ist irgendwas faul. Mhm. Das hat so 2-3 Jahre gedauert, dieses Dasitzen, bis wirklich in meinem Kopf die Erkenntnis wuchs, dass sich noch so einiges ändern wird. Und wahrscheinlich sind wir jetzt ja auch dabei, einiges zu ändern.
Die Familienrechtlerin Angelika Nake, die können wir fragen, ist da eine Lücke tatsächlich auf der anderen Seite im Recht, im Deutschen?
Da war eine Lücke. Das Verfassungsgericht hat immer gesagt, wir wollen nicht in eine sozial intakte Familie quasi hineinklagen lassen von einem biologischen Vater. Ich verstehe den Anrufer, aber mittlerweile hat sich zum einen das Recht geändert. Der Gesetzgeber hat den 1686a eingeführt. Danach können die biologischen Väter auch in eine Familie, also das heißt, es gibt einen rechtlichen Vater, der nicht der biologische ist, aber er ist eben mit der Mutter verheiratet oder hat die Vaterschaft anerkannt. Und die können die Vaterschaft feststellen lassen, um Umgang mit dem Kind zu haben. Also man kann darüber quasi kein Sorgerecht bekommen, aber ich kann darüber Kontakt mit dem Kind bekommen. Ansonsten ist es in der Tat so, dass ich nur dann was erreichen kann, wenn die Zustände in der Familie so unglaublich sind, so wie unsere erste Anruferin geschildert hat, dass man den Eltern das Sorgerecht entzieht. Das würde gehen. Also wenn das Kind tatsächlich misshandelt wird oder derart vernachlässigt wird, dass man den Eltern das Sorgerecht entzieht, dann kann der biologische Vater tatsächlich das Sorgerecht auch bekommen.
Ich frage nochmal Vassilios Ftenakis, also dieser wahrscheinlich häufigere Fall, dass es sozusagen dann 2 Väter gibt, also einmal der Ehemann der Mutter, der das Kind anerkannt hat, und dann der biologische Vater, der dann ja auf der Bühne auch erschienen ist. Ist das eigentlich gut oder eher negativ für ein Kind, für die Entwicklung des Kindes?
Es kommt darauf an, wie die Beziehungen überhaupt aufgebaut werden, wenn sie noch nicht da sind, was den biologischen Vater betrifft. Wir sind im Grunde genommen in der Rechtsgeschichte des Landes in den 50 Jahren so weit gekommen, dass wir endlich verstanden haben, wie die Rolle eines Vaters in der Familie aussieht. Und das Recht hat ja nur aus seinen Fehlern und Korrekturen überhaupt gelebt. Wir haben den Vater lange Zeit als peripheres Mitglied des Familiensystems betrachtet. Wir haben ihm die Sorge vorenthalten, wir haben ihn ungerecht behandelt, vor allem dann, wenn er mit der Mutter des Kindes nicht verheiratet hat. Und wir haben ihn in allen Bereichen des Familienrechts mit Verdacht versehen, aber nie so richtig akzeptiert, dass er als unverzichtbarer Elternteil für das Kind ist und dass das Kind die Grundposition einnimmt, dass es für seine Entwicklung beide Eltern braucht.
Glauben Sie, dass das Väter auch dazu bewogen hat, in der Vergangenheit dann tatsächlich ihr Kind auch zu verleugnen und also das, was wir ja heute häufig auch gehört haben in der Sendung, abzutauchen und sich als Vater da nicht zu bekennen?
Ja, natürlich. Wenn Sie in einer Rechtsordnung als nicht zentral und ebenso wichtig wie die Mutter betrachtet werden, wenn Sie verdächtigt werden, wenn Sie ausgegrenzt werden, ja, warum ist es dann anders? Warum sollte es anders sein? Und ich glaube, die Verbesserung, die wir eingeführt haben, ich habe ja ein bisschen dazu beigetragen, in den letzten 30 Jahren, dass die Stellung des Vaters im Familienrecht eine gleichberechtigte zu der Stellung der Mutter wird, das hat im Grunde genommen auch zur Humanisierung des Rechtes beigetragen und vor allem hat die Eltern, beide Eltern für die Kinder gesichert. Und aus der Perspektive des Kindes, wenn wir konsequent weiter die Argumentation führen, dann können wir diese Probleme am ehesten in den Griff bekommen. Aber dieses Urteil, was Erwachsenen geleitete Interessen vertritt und auf der anderen Seite die Kindesinteressen und Bedürfnisse total ausschaltet, das kann nicht die Zukunft des Familienrechts in diesem Land sein.
Frage an unsere anderen beiden Expertinnen. Teilen Sie das? Ja, gerne.
Darf ich dazu was ergänzen?
Ja.
Herr Ftenakis hat es sehr gut ausgeführt. Und eine der Konsequenzen ist die, dass viele Väter sich selbst für nicht so wichtig halten in der Erziehung und im Leben der Kinder, wie sie es sind. Das war für mich eine erschreckende Erkenntnis. Und die Väterforschung hat dazu beigetragen, dass die Bedeutung der Väter endlich für die Kinder klar wurde, auch den Müttern und auch den professionellen Begleitern. Hier ist noch sehr viel zu tun aus meiner Erfahrung. Es ist noch immer so, dass Väter eher sich rechtfertigen müssen, sich erklären müssen, sich verteidigen müssen, warum sie mit den Kindern so und so umgehen. Wenn man Kinder mit ihren Vätern sieht und wenn das jemand geballt sehen möchte, möge er sonntags vormittags in ein Schwimmbad gehen oder auf einen Spielplatz, dann kann man erkennen, wie wichtig die Väter für die Kinder sind, wie stolz die Kinder auf ihre Väter sind, genauso stolz wie auf die Mütter und was ihnen genommen wird, wenn ihnen der Kontakt zu ihren Vätern verwehrt oder minimiert wird auf ein Kontingent, was eine Beziehung nicht zulässt.
Ein klares Plädoyer, also
vielleicht
dafür auch die
Väter zu suchen. Vielleicht noch eine Ergänzung, wenn ich das anbringen darf.
Herr Ftenakis, wir haben aber noch eine Anruferin. Vielleicht können wir das gleich noch mal aufgreifen. Gerne. Die würde ich gerne zu Wort kommen lassen. Ulrike Franke, schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich wollte Ihnen erzählen, dass ich mit einem Pflegebruder aufgewachsen bin. Ich bin Jahrgang 46, also es war ein Kriegskind, ein Findelkind. Und meine Mutter war verwitwet durch den Krieg und wollte, weil sie Kinder sehr gerne hatte, ein Kinderheim aufbauen, hatte erst mal zwei Jungs bekommen. Und von dem einen Jungen fand sich die Mutter wieder, war natürlich heilfroh, ihr Kind zu haben. Aber von dem Erich, meinem Bruder, fand sie sich eben nicht. Dann lernte meine Mutter meinen Vater kennen und heirateten, aber sie durften ihn nicht adoptieren, weil er immer noch gesucht wurde. Und er hatte ein ganz fantastisches Elternhaus. Also meine Eltern haben wirklich fast für meinen Sohn, für meinen Bruder mehr getan als für uns, weil ihm auch manches schwerer fiel und so. Also sie haben sich alle Beine ausgerissen, um dem Kind gerecht zu werden. Und meine Mutter, eine sehr, sehr liebevolle Frau, und mein Vater war künstlerisch sehr veranlagt und mein Bruder hat auch schließlich einen ein Künstlerstudium gemacht. Und also es fehlte ihm äußerlich nichts. Und trotzdem hat er sein ganzes Erwachsenenleben versucht, rauszufinden, wer seine Eltern sind. Einfach um zu wissen, wo komme ich her, was sind meine Wurzeln, wie bin ich so geworden.
War er erfolgreich?
Zu DDR-Zeiten durchaus. Nachher war es so, er ist an einem Alzheimer erkrankt. Und ist
nein, ich meine, war er erfolgreich in der Suche nach den Eltern?
Er hat es in seinem Leben nie geschafft.
Hm. Und was hat ihm das bedeutet?
Ja, ich nehme an, dass ihm irgendwo ein Stückchen fehlte. Ich glaube, er wollte ganz sein. Er wollte wissen, leben sie noch, sind sie umgekommen oder warum bin ich da in dem Graben gefunden worden? Ne? Er hatte ein Lätzchen um, da stand Erich drauf, also wurde er Erich genannt und dann auch boshafterweise von den Behörden Findelkind. Dann durfte er aber den Namen meines Vaters bekommen. Aber adoptieren durften wir ihn nicht.
Hm. Frau Franke,
er war ein heiß geliebtes Kind
das
von
ist,
uns allen.
Das ist ja ein Phänomen, das gerade in Ihrer Generation eben kriegsbedingt relativ viel häufiger vorkam, als es Gott sei Dank heute der Fall ist. Und jetzt würde ich das Wort wieder an Herrn Ftenakis geben, den ich eben abgewürgt habe. Was wissen wir denn über diese Generation, die ja heute ja zu der Großvätergeneration gehört? Hat das zum Bild der Väter und Kinder, speziell der Söhne, eigentlich massiv beigetragen, dass es dort sehr viele Kinder gab, die vaterlos waren?
Also wir wissen ja aus den 60er Jahren der Forschung dieser Zeit, wie zentral diese Thematik war, nämlich welche Auswirkungen diese Fälle den nicht verfügbaren Vätern hatten. Und wir wissen, dass die Forschung dann mehr klinisch orientiert war, in dem Sinne, dass man dann doch die Probleme dieser Jugendlichen und Kinder in den Mittelpunkt gestellt hat. Was wir heute wissen, und das wollte ich vorher sagen, ist aus der Nebraska-Studie ist deutlich geworden, dass die Vater-Kinder-Beziehung notwendig ist, um das Selbstwertgefühl des Kindes gesund wachsen zu lassen. Und wenn dann diese Beziehung gestört wird, dann kommen diese Probleme, die sowohl bei den Interviews zu Anfang der Sendung benannt wurden, als auch jetzt bei manchen der Teilnehmer an der Diskussion. Das sind die Probleme, die auch Frau Kotschoy identifiziert hat, Probleme der Liebe, bin ich geliebt? Probleme des Wertes eines Kindes. Und das sind alle Bestandteile im Grunde genommen des Selbstkonzeptes. Deswegen ist zentral. Und dieses Selbstkonzept.
Geben die Kinder diese Erfahrung eigentlich in die nächsten Generationen weiter?
Also, ich habe ja die Untersuchung durchgeführt, repräsentativ für die Bundesrepublik, was die Väter angeht. Und wir haben Folgendes herausgefunden: Es gibt zwei Mechanismen, die dieses Verhältnis von Vätern und Söhnen regulieren. Wenn der Vater autoritär war, nicht emotional nah an seinem Sohn stand, dann möchte dieser Sohn später als Vater nicht so sein wie sein Vater und wendet ein Kompensationsmodell und wird zu einem sozialen Vater. Ist der Vater jetzt nicht autoritär, sondern autoritativ? Er setzt zwar Grenzen fest, aber er ist emotional seinem Sohn nahe, er unterstützt ihn, ermutigt ihn. Dann imitiert dieser Sohn den Vater und so haben wir zwei Modelle, die im Grunde genommen die jungen Männer in der Bundesrepublik während der letzten Jahre in eine bestimmte Richtung der sozialen Vaterschaft hineinbringen.
Gibt es da solche Entwicklungen, Frau Kodjo, auch jetzt in der nächsten Vätergeneration, die wir jetzt erleben?
Es gibt generell eine generative Weitergabe von gelernten Modellen und von Beziehungsmustern. Wir hatten, weil Sie die Kriegsgeneration angesprochen haben, die Generationen danach hat sich das durchaus ausgewirkt, dass Familien ohne Vater aufgewachsen sind. Und das wurde dann auch negativ genutzt in den Folgegenerationen, um die Väter auszugrenzen. Wir haben es auch ohne Vater geschafft. Und auch dadurch wurden Väter im Bewusstsein vieler Mütter verzichtbar.
Darf ich noch mal kurz fragen, weil sich unsere Sendung wirklich dem Ende zuneigt. Vor dem Hintergrund, macht es dann Sinn, dass Kinder tatsächlich, insbesondere auch Söhne, heute ihre Väter, die sie nicht kennen, gezielt suchen? Vor dem Hintergrund?
Auch vor diesem Hintergrund macht es Sinn. Natürlich macht es Sinn. Wegen eben, um rauszufinden, wer bin ich, wer ist er, wer bin ich. Und um sich abgrenzen zu können, es ist immer dieses Spiel zwischen Zugehörigkeit und Abgrenzung, Autonomie und Geborgenheit. Und da Klarheit für sich selber, Klarheit zu bekommen. Und wer war mein Vater, wer war meine Mutter? Letztendlich führt es dazu, Klarheit zu bekommen. Wer bin ich? Wie sehe ich mich? Welches ist mein Platz in dieser Gesellschaft?
Also doch eine ganz wichtige Funktion. Auf der Suche nach dem Vater dürfen Kinder die Wahrheit erzwingen. Das war das Thema heute Abend in der Redezeit. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Gleich nach den Nachrichten hören Sie Play Jazz mit Sarah Seidel und Aufnahmen vom Tampere Jazz Happening. Morgen an dieser Stelle dann die nächste Redezeit. Das Thema dann, wo kann man eigentlich noch Urlaub machen? Tourismus und die Angst vor dem Terror. Ich danke Ihnen, unseren Experten und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.